einen Fingerzeig auf das, was kommen wird. Und wir haben hier mit dem Henoch einen Fingerzeig letztendlich auf die Entrückung. Wir haben in 1. Mose 5, 21 bis 24 und Hebräer 5 erst einmal die Basisworte über diesen Mann. Und wir können das gerade auch miteinander lesen. 1. Mose 5, 21 bis 24. Henoch war 65 Jahre alt, als er den Methuselah zeugte. Und Henoch, nachdem er den Methuselah zeugte, wandelte mit Gott 300 Jahre lang, zeugte Söhne und Töchter, also dass Henochs ganzes Alter 365 Jahre alt war. Und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr, weil Gott ihn zu sich genommen hat. Wenn wir jetzt den Hebräer-Text noch dazu nehmen, wer eine Bibel hat, darf das gerne mitlesen. Ich habe es jetzt nicht auf dem Beipackzettel mit drauf. Da war der Platz einfach etwas knapp. Und wir haben Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen habe. Soweit einfach mal die kurzen Ausführungen, die wir von der Schrift über den Henoch haben. Im Judasbrief haben wir nachher noch einmal ein Zitat von ihm. Da werden wir noch explizit drauf hinführen. Also, die Wegnahme Henochs aus dieser sichtbaren in die unsichtbare Welt ist ja letztendlich nichts anderes wie, ja, wo haben wir noch eine Entrückung? Gibt es das im Alten Testament noch einmal?
Elia.
Ja, genau. Nicht Elia wurde mit dem Wagen abgeholt. Und natürlich auch unser Herr Jesus, aber der ist vorher durch den Tod gegangen. Und so haben wir hier zugleich immer wieder noch einen Hinweis. Die Gemeinde wird einmal weggenommen, entrückt werden. Und Jesu Himmelfahrt verbirgt letztendlich auch unseren Eingang in den Himmel. Der Weg zu diesem Ort, an dem Jesus jetzt schon ist und Henoch ist zu seiner Lebzeiten den Glaubensweg gegangen. Wir haben das schon besprochen gehabt, dass auch im Alten Testament letztendlich nicht die Gesetzeserfüllung zu einer Errettung geführt hat, sondern auch der Glaube. Wir haben Abraham gehabt. Und jetzt wollen wir uns diesen Henoch einmal ein wenig näher anschauen. Der erste Punkt: Henoch blickt zur Erde hin, doch bringt ihm dieses kein Gewinn. Jetzt haben wir ein Geschlechtsregister. Wir müssen jetzt diesen Vers oder diese drei Verse, die wir gelesen haben, dürfen wir nicht isoliert betrachten. Wir müssen jetzt einfach in dem Gesamten einmal schauen, was sagt 1. Mose 4 und dann gehen wir zu 1. Mose 5, um das rechte Verständnis auch hier für die Zeit, in der Henoch gelebt hat und Noah natürlich auch zu bekommen. Wir haben also einmal generell gesagt, allgemein gesagt, in 1. Mose 1 bis 11 haben wir 11 Mal ein sogenanntes Toledot. Das ist ein Geschlechtsregister. Und hier haben wir in 1. Mose 5 und 4, 17 bis, ja, wir sehen es, 16, ging aus von dem Angesicht des Herrn. Da fängt dann das schon an. Das Buch, das Stammbaum der Zeugung. Es ist die Entstehungsgeschichte, die uns letztendlich Auskunft gibt darüber, ja, wo kommt der Mensch her und er erhält eigentlich das menschliche Sein in allen Bezügen für uns hier. Nach der grundsätzlichen Trennung des Menschen von Gott durch den Sündenfall werden die ersten Epochen dieser Menschheit mit Hilfe von Stammbäumen ein Stück weit festgehalten. Der Stammbaum Kains, wenn wir jetzt auf das zweite Handblatt schauen, der Stammbaum von dem Kain endet in dieser Dreiheit Jubal, Tubal, Tubal, Kain. Die Siebenzahl jetzt hier auf der, wir haben zwei Linien, ich tue es gleich ein bisschen näher erläutern. Das ist die linke Linie, die wir jetzt gerade erst einmal anschauen. Und dort haben wir eine Siebenzahl. Die Siebenzahl ist immer die Zahl der Ganzheit. Das stellt die Ganzheit dar. Und dann haben wir natürlich den Stammbaum von Noah. Beide Stammbäume haben wir von Adam abgeleitet. Und jetzt den rechten, der mit Noah dann endet. Zehngliedrig und das elfte Glied wäre dann die Dreiheit Sem, Ham und Jafet. In Kapitel 4, 17 bis 26 haben wir, wenn man es jetzt geistlich deutet, die weltliche Linie, ja, die Nachkommenschaft Kains, während das fünfte Kapitel dann die rechte Genealogie zeigt und da haben wir die fromme Linie. Also auch hier wieder eine deutliche Unterscheidung. Und wir sehen eigentlich diese beiden Linien durch die gesamte Menschheit hindurchgehen. Und das ist, es ist alles so verzahnt und man kann auch nicht, wenn Jesus das Gleichnis von dem Unkraut in dem Weizen sagt, dann kann man sich das jetzt bildlich vorstellen. Wenn man den Weizen schonen wollte, dann muss man es bis zum Ende lassen. Und es sind beide Linien irgendwo ineinander verwoben. Das Unkraut lässt sich aus dem Weizenfeld nicht isoliert rausholen. Es geht nicht, so gern man es wollte. Heute hilft man mit Glyphosat nach, ja. Aber da haben sie damals das nicht machen können. Und oft bestand auch Feindschaft zwischen ihnen. Die Weltanschauung, ja, ihre Ideale, ihre Freuden sind einfach unterschiedlich von der rechten und der linken Seite, die wir hier sehen. Und auch heute gibt es diese beiden Linien, da gibt es keine Neutralität. Man hätte ja immer so gerne, dass man sagt, naja, ich stehe so ein bisschen außerhalb von dem Ganzen und gucke jetzt auf das fleischliche Wesen, ach, da sind mir die Dinge nicht so suspekt, aber und dann gucke ich auf die geistliche Linie und versuche mir dann da irgendwo ein bisschen was zusammenzureimen. Das ist nicht. Ich stehe entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite dieser Linien. Und die fleischliche, letztendlich die Kainslinie, hat einen Ruf, lasst uns zerreißen ihre Bande, von uns werfen die Seile, Psalm 2, Vers 3. Ja, und die rechte Seite bis Noah, sie wird rufen, Herr ist Jesus. Die erste Linie, die weltliche Linie, die zweite Linie, dann die ja, geistliche und göttliche, die mit göttlichem Leben letztendlich versehen sind. Und die Frage ist natürlich immer wieder auch für uns, das müssen wir uns deutlich machen, welcher Linie gehöre ich jetzt dazu? Und jetzt sehen wir, beide Linien reifen aus. Das ist immer ein Prinzip, auch im Reich Gottes. Sünde muss ausreifen. Wir sehen das bei Saul. Man hätte ja gedacht, nun nach diesem Fauxpas mit den Amoritern, wo er also den Befehl Gottes nur halb ausgeführt hat, ja, und der Samuel kommt und hält ihm das vor und dann scheiden sich da schon die Geister. Ach, ja, ich habe gesündigt, aber er tut mich doch vom Volk, das wieder alles, bevor wir alles zudecken. Er hat eigentlich nur Angst vor den Folgen der Sünde und ist nicht über seiner Sünde eigentlich entsetzt. Und dann sehen wir, wie diese Linie, wir hätten es uns jetzt vielleicht gedacht, wo wir so nicht, mit unserem Kalkül haben gesagt, okay, dann ist eine kurze Zeit später verschwindet er von der Bildfläche. Nein, Saul ist noch, ich weiß nicht, mindestens 10, 12 Jahre am Wüten. Und diese Sünde muss ausreifen, bis er nachher zur Endor-Dame geht, der Wahrsagerin und dort sein Todesurteil gesagt bekommt. Sünde reift aus. Auch die Sünde dieser Welt. Ja, wo wir doch denken, Menschenskind, so schlimm. Ich höre es schon bei Karl Hartmann und anderen Kirchenvätern, die sagen im 17., 18. Jahrhundert, das ist so schlimm. Das ist so schlimm, was dort abläuft in der Kirche. Da können wir fast nicht mehr zuschauen. Was hätten Sie gesagt über den Zustand heute? Da wären Sie wahrscheinlich gleich umgekippt. Ja, und so sehen wir, dass diese beiden Linien immer und diese gottlose Linie eigentlich jetzt so dermaßen überhand nimmt. Und wir sehen, die Sünde muss ausreifen. Der Höhepunkt der ausgereiften Sünde wird im Antichristen sein. Das ist das Ganze. Jetzt wollen wir diese mal anschauen, die weltliche Linie, Jubal, Vers 21, das heißt Horn und Trompete. Er weist also auf die Kunst des Instrumentenspielens hin. Alles, was zur Unterhaltung ist, gab es auch schon vor der Sintflut. Dann haben wir Tubal-Kain, das ist ein Schmied. Da haben wir die ganzen Handwerker, ja, die hier scharfe Schwerter und auch wahrscheinlich Metallinstrumente und herstellen konnten. Ada heißt Schmuck, es ist vielleicht der Lob, Gesang über die Schönheit und Gestalt der Frau. Zilla ist der Lob, heißt es dann Zimbel, und das wäre der Wohlklang der Stimme, der weiblichen Stimme. Nama, jetzt als letzte in dieser Reihe hier, haben wir übersetzt, lieblich, anmutig. Und die jüdische Auslegung gibt ihr eine ehrenvolle Stellung. Alles, was sie getan hätte, hätte Gott wohlgefallen und sie wäre Noahs Frau gewesen, die eben singen konnte und auch Lieder komponieren. Und mit Nama führt also der erste Stammbaum hinein in die Noah-Zeit. Lamech haben wir jetzt als einen der, als den letzten, und dann spaltet sich es in diese beiden Damen auf, nimmt sich zwei Frauen. Und wir sehen schon Adam und Eva, die Ein-Ehe. Und hier Lamech nimmt sich zwei Frauen. Das ist der Typus des Machtmenschen. Lamech heißt Krieger. Und der triumphierend, prahlend letztendlich hat er hier so einen kleinen Gesang, ja, wie heißt hier, denn Kain soll siebenfach gerecht werden, wer mich geschlägt, ja, der wird dann Lamech 77-fach wird er rächen. Das ist also hier, der Machtmensch schlechthin. Nimrod haben wir dann nach der Sintflut nochmal einen solchen gewaltigen, ja, 1. Mose 10, kann man das nachlesen. Lamech begnügt sich also nicht, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern ist bewusst über diese Grenze hinüber. Maßlosigkeit, Machtstolz, für eine geringe Verletzung verübt er letztendlich das aus, was sich Gott vorbehalten hat, nämlich die Rache ist mein. Ja, ihr sollt nicht, Römer 12, ihr sollt euch nicht selbst recht schaffen. Seine Kraft ist sein Gott und damit war er und seine ganze gottlose Linie auch für das Verderben schon vorprogrammiert. Ein zweiter Punkt, nehmen wir die geistliche Linie, da sehen wir 4,26, heißt es dann, zu derselben Zeit fing man an zu predigen den Namen des Herrn. Wahrscheinlich war das mit dem Opferdienst auch verbunden. Und jetzt müssen wir mal wieder auf die Namen schauen. Die Endung El bedeutet immer der Allmächtige, der starke Gott. Und jetzt haben wir den Namen Methushael, Gottesmann. Da kommt ein Stück weit zum Ausdruck Mahalael, zum Beispiel Preis Gottes, Methushael, Gottesmann. Hier wird ein Stück weit deutlich, dass auch in der Kains-Abfolge es Geschlechter oder Menschen gab, die gezielt nach dem Willen Gottes gefragt haben. Das kann man daraus ableiten. Der Name ist immer Programm. Ja, nicht so wie, wenn es bei uns heißt Heinz und Anna und sowas, nicht Anna, okay, Anna Elisabeth, Elisabeth, da haben wir auch schon die neutestamentliche Sache drin, aber man guckt heute in der Regel nach, klingt der Name gut? Ja, und damals war der Name immer mit einem Programm versehen. Und jetzt heißt es, man predigte die Botschaft in diese Zeit hinein, hat vielleicht aber auch ein offenes Bekenntnis zu Jahwe gehabt. Und dann steigert sich dieses geistliche Leben. Wir sind jetzt auf dieser geistlichen Linie und wir kommen zu dem Henoch. Die Weisheitsliteratur und die jüdische Literatur gibt wohl an, dass er dort ein Gemeindeältester war. Und von ihm heißt es, dass er ein göttliches Leben geführt hat. Man könnte sagen, dass es vielleicht auch so eine Art Heiligungsbewegung unter diesen ganzen Leuten, die von Jehova, der Name war noch nicht bekannt, aber sie haben letztendlich in diesem El, den allmächtigen Gott, auch schon einen Namen gehabt. Und jetzt ging leider auch mit dieser Bewegung, wir sehen das eigentlich mit unter Lamech, ja, das ganze Leben ist Mühsal und Schweiß, das, was auch letztendlich Adam an Verheißung mitbekommen hat. Und wir können auch immer wieder sehen, dass in der Kirchengeschichte, auch in der neueren, dort kommen Glaubenswerke auf, ich nehme mal 1689, August Hermann Francke mit seinen heiligen Anstalten, ja, sie kommen auf, die zweite, dritte Generation war damals noch stabil, der Schwiegersohn hat dann letztendlich die Anstalten übernommen und wer heute hinschaut, sieht nur noch ein Museum, modern theologisch aufgebaut. Aber das geistliche Fundament, was durch August Hermann Francke dort reingelegt wurde, ist weg. Das heißt, die Generationen kommen, bleiben auf einem High-Level und gehen dann wieder runter. Man sieht es bei den Bodelschwingschen Anstalten. Da haben wir auch 1850 Bodelschwing, der die Behinderten dort letztendlich versorgt und diese große Anstalt in Bethel aufbaut. Und wenn man heute guckt, das war noch bis nach dem Krieg stabil. Nicht? Bodelschwing geht nicht zu Himmler und sagt ihm, das geht nicht, ihr könnt nicht Euthanasie, meine werden nicht. Und er hat für seine Leute, vielleicht auch für die gesamte Behindertenschaft in Deutschland dann es bewirkt, dass eben die wenigstens eine Zeit lang nicht abgeholt wurden. Und was ist heute? Es gibt noch einige Diakonissen, ja, und ansonsten sehr viel weltliches Sozialarbeit. Ich will das gar nicht irgendwie herunter, aber der geistliche Aspekt ist nicht mehr da. Ja, oder nicht mehr so, wie es eigentlich da. Das heißt also, irgendwann sind die großen Segnungen, weil vielleicht auch andere Dinge, Sachzwänge und, dann so wichtig geworden sind, dass man das Geistliche dann hinten angeschoben hat und das ist ja oft der Fall. Ja, ich sehe es auch in der Bekenntnisschule in Bremen, das sind sehr viele Sachzwänge, weil man immer größer, immer größer, immer größer, immer größer, 1500 Schüler auf einmal, da braucht man eine Administration, man braucht die Handwerker im Hause, man braucht dafür Lehrer, ja, und das sind über 220 Leute, die da tätig sind. Also da kriegt man nicht immer gleich den richtigen Ersatz, den man, wenn jemand ausscheidet oder weggeht. Und da ist man manchmal dann in Sachzwängen. Und dann wird eben auch manchmal gesagt, naja, der kann den Namen Jesus einigermaßen anständig aussprechen, dann wird es doch wohl auch gehen. Nicht? Aber so sehen wir, dass Gott die Sachen aufkommen lässt und dann auch bei wenn sie nicht mehr so geistlich unterwegs sind, dann eben auch wieder runtergehen lässt. Vielleicht war es auch die billige Gnade, wo man gesagt hat, naja, also dieser allmächtige Gott, der wird schon alles gut machen. Nicht? Ich hatte schon von Bonhoeffer von der billigen Gnade das vorgelesen. Billige Gnade, ich wiederhole nochmal, ist die Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Sündenbekenntnis. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, ohne Kreuz, ohne Jesus Christus. Da ist nur noch die fromme Hülle da. Und wenn ich jetzt auch so überschaue, manche Generationen, die erste Generation, das habe ich immer wieder so gesehen, das sind ganz fromme Leute, Und die haben irgendwo ihre Kinder nur fromm erzogen. Und die Kinder waren irgendwie ein bisschen so, dass sie gesagt haben, wir lassen uns das nicht so überstülpen. Dann ist die äußere Form noch da und die dritte Generation ist dann so, wie wenn also man wieder ganz neu aufbauen müsste. Und so sehen wir in diesem Kapitel einen Zeitraum von 1656 Jahren, der hier charakterisiert wird. Und jetzt haben wir einen, der da ein bisschen hervorsticht, der Henoch. Und alle anderen haben ja nicht, wenn man rechnet, Methusalem 969 Jahre. Und da sind die 365 Jahre natürlich Peanuts dagegen, das ist klar, ein Drittel, ja. Jetzt natürlich die ganz große Frage, wenn wir einige Fragen beantworten, wo kriegt der Kain seine Frau her? Abel und Kain, nicht? Damals gab es noch keine Regelung Gottes zur geschwisterlichen Verheiratung oder so etwas. Die jüdische Weisheitsliteratur sagt, Kain nahm seine Schwester Awan zur Frau. Also haben wir auch hier schon das passende Gegenüber. Jetzt wollen wir mal fragen, wie groß war denn eventuell die Bevölkerungszahl? Weil man ja immer wieder, auch wenn man in paläontologischen Museen und was weiß ich, in Stuttgart weiß ich das ja, diese, mit den Dinosauriern geht, nur dann sieht man die Riesenzahlen, die da stehen. Das ist natürlich die Frage, wie können wir das jetzt einordnen? Hier haben wir ja natürlich, wie soll ich sagen, von der Schöpfung bis heute sind wir bei 6000 Jahren plus minus. Also wenn wir jetzt den jüdischen Kalender nehmen, sind wir bei 5600 und nochmal was, wenn man also die Zeitungen in Jerusalem im Internet auflädt. Und jetzt wäre natürlich die Frage, wie groß war dort die Bevölkerung? Einer unserer Söhne, der studiert Mathematik, ich frage ihn auch, du kannst du mir irgendwie eine Formel, gibt es da eine Formel, wie man, jetzt heißt es ja hier, nehmen wir einfach mal den Henoch. Er war 65 Jahre alt, zeugte, und dann heißt es Methuselah, und danach lebte er noch und zeugte Söhne und Töchter. Jetzt nehmen wir mal nur an, ich habe mal dieses kleine Rechenbeispiel hier, hat er mir gegeben, die Formel, müsste man natürlich den Mathematiklehrer hier nochmal fragen, ob das auch alles so stimmig ist. Er hat mir es da versucht, ein wenig zu verklausulieren. Nämlich 5 Kinder. 10 Generationen, das ist die erste Zahl, dann wären wir bei 12 Millionen. Ich mache einfach mal so ein bisschen plus minus. Nehmen wir 6 Kinder, also dass jede Generation 6 Kinder hätte und die nachher verheiraten und wieder 6 Kinder jeweils. Ja? Dann wären wir bei 72 Millionen, bei 7 sind wir schon bei 339, 8, bei 8 Kindern sind wir schon über 1 Milliarde. Gut, jetzt sterben auch noch welche, also es ist ja so ein bisschen verschachtelt. Ja, also wenn wir jetzt 1656 Jahre insgesamt bis zur Flut haben, dann haben wir auch welche, die unter diesen vorsintflutlichen Bedingungen wegsterben. Nehmen wir jetzt 9 Kinder, sind wir bei 3 Milliarden, bei 10 Kindern 11 Milliarden, da habe ich Schluss gemacht, weil die Zahl dann so groß wird. Es geht also exponentiell nach oben. Also es waren nicht irgendwie nur so ein paar Leute, die irgendwie so mit Bastelröckchen rumgesprungen sind. Wenn wir jetzt sehen, ich hatte ja vorhin auch durch die Namen ein wenig deutlich gemacht, da haben wir die Kunst der Instrumente. Das Singen, da ist Kultur da. Ja, da ist Handwerk da. Also durch die Namen alleine lässt sich das ein Stück weit ableiten. Dann haben wir nicht irgendwo nur die Bassröckchenträger da in der Gegend rumspringen sehen und in irgendwelchen Hütten, sondern dort war Hochkultur. Und man kann sich durchaus auch vorstellen, dass diese Hochkulturen auch ihre Schriften gehabt haben und auch ihre, ja, das, was einfach an Bauten und dergleichen mehr auch schon, was sie hinbekommen haben. Dann die andere Frage natürlich, wie konnten die Menschen, wenn wir jetzt hier hinschauen, nicht, jetzt haben wir immer wieder mal in der Zeitung, da ist einer 110 geworden und ganz alt und so weiter, Japan oder, also da ist ja bei uns irgendwo eine Grenze. Und es gibt Bestrebungen letztendlich über, ich glaube, Bill Gates hat eine Stiftung gegründet, sie wollen den Tod entmachten und abschaffen. Da forschen sie, ja, und werden viele Gelder reingesteckt, um hier den Tod auszumerzen. Aber wie kann es sein, dass Leute so alt werden? Gibt es da eine Theorie oder haben die falsch gerechnet? Haben die einen anderen Rechenschieber gehabt wie mir heute oder wie auch immer? Ist ja wichtig, dass man sich die... Ja, wenn diese Zahlen schon nicht stimmen, dann muss ich bei allen anderen Sachen auch so ein bisschen ein Fragezeichen machen. Es gibt nur eine Theorie, Werner Gitt habe ich da das mal gelesen. Er sagt, wenn diese vorsintflutliche Atmosphäre, die Evolutionstheorie, geht davon aus, dass die Atmosphäre immer so, wie wir sie jetzt haben, gewesen ist. Ist natürlich unbewiesen, das kann ich so in den Raum hineinstellen. Sie kann aber auch anders gewesen sein, die Atmosphäre. Und wenn wir schauen, der Wassermantel um die Erde herum, nicht, wenn wir das in 1. Mose 1 lesen, dann könnte es durchaus auch gewesen sein, dass eine ganz andere Erdoberfläche da gewesen ist. Wenn ein Wassermantel um die Erde herum gewesen wäre, ich nehme einfach mal Konjunktiv, dann hätten wir Treibhausklima hier auf dieser Erde gehabt. Und noch etwas wäre damit verbunden. Die UV-Strahlung und Radioaktivitätsstrahlung der Sonne wäre wesentlich weniger durchgedrungen. Dieser Wassergürtel hätte das alles abgehalten, zum Großteil. Man kann heute nachweisen, dass man das Alter von Tieren durch Radioaktivität drastisch heruntersetzen kann, ohne dass die Tiere irgendwie gleich einen Schock kriegen und weg sind, sondern dass ihr Leben einfach in wesentlich kürzerer Zeit Alterungsprozesse durchläuft und einfach zum Tod führt. Jetzt, schlussfolgernd, könnte es ja sein, dass durch diesen Wassermantel um die Erde, der bei der Sündflut sich abgeregnet hat, und man kann berechnen, wie dick dieser Wassergürtel sein kann, aufgrund der Beschaffenheit, Molekularbeschaffenheit des Wassers, ja, kann der auch nicht riesig groß sein, dass dann die Brunnen der Tiefe dazugekommen sind, um einfach dann die Erde zu überfluten. Und dass diese andere Atmosphäre eben auch zu einem anderen Lebensalter hätte führen können. Wohlgemerkt, wir waren nicht dabei, keiner hat eine Kamera gehabt, um was aufnehmen zu können. Es ist einfach eine Theorie, die wir auch als solche stehen lassen wollen. Ich sage nicht, es war so, aber ich sage, es hätte vielleicht auch so sein können. Bevor wir immer gleich anfangen und sagen, ah ja, die Zahlen, die stimmen sowieso nicht, das musst du einfach so sehen, nicht ein Jahr wie 1000 Tage und umgekehrt und so weiter. Nicht, also Gott hat eine ganz andere Zeitrechnung und es war eben doch ganz anders. Also da bin ich anderer Ansicht, die Leute, die das, Mose, der das aufgeschrieben hat, war nicht dumm. Der hat die ganze Hochschulleiste der Ägypter durchgemacht und der hat was auf dem Kasten gehabt. Ja, und er wird das Ding wahrheitsgemäß auch uns nachgeschrieben haben. Okay, also das sind nur einfach mal einige Fragen, die aufgrund dieser exorbitant großen Lebensalter und eben auch den anderen Dingen, die wir jetzt gerade so durchgesprochen haben, uns ein wenig in die Fragestellung hineingebracht haben, wie kann sowas sein? Ein zweiter Punkt. Henoch blickt besorgt umher, der Glaube bringt mir ja viel mehr. Jetzt wollen wir nochmal den Text lesen. Habe ich schon gemacht, ich überfliege nochmal. Henoch, 65 Jahre alt, zeugte den Methuselah. Und Henoch, nachdem er den Methuselah gezeugt hat, wandelte mit Gott 300 Jahre lang, zeugte Söhne und Töchter, also dass Henochs ganzes Alter 365 Jahre betrug. Und Henoch wandelte mit Gott, war nicht mehr, weil Gott ihn zu sich genommen hat. Den anderen Text können wir jetzt einfach überspringen, wir haben ihn noch ein bisschen im Ohr. Der Gang der Geschichte belegt also die Lüge der Hölle, ihr werdet nicht sterben. Da sterben auf einmal Leute weg. Es ist einfach so. Und jetzt hören wir, 365 Jahre alt zeugte Methuselah. Warum ist das hier so dezidiert angegeben? Es muss einen Sinn haben. Jetzt können wir wieder nur rückschließen. Vielleicht ist es so gewesen, dass mit der Geburt dieses Methuselah irgendetwas war, wo der Geschichtsschreiber gesagt hat, da war ein besonderes Ereignis. Und aus dem Grunde ging es dann bei dem so weiter. Ja, also das ist auch wieder eine Theorie, die aber durchaus plausibel scheint. Ja? Das heißt also, vielleicht war mit dieser Geburt irgendein Ereignis bei diesem Henoch verbunden, dass er gesagt hat, ab jetzt, da heißt es ja, danach wandelte er mit Gott so und so viel, 300 Jahre, ab jetzt möchte ich mein Leben diesem El, diesem Gott, der Allmächtige, überantworten. Henoch heißt der Geweihte. Ja, wir merken, da kommt jetzt diese Linie auch mit rein. Ja, dieser Henoch wandelte mit Gott oder wegen seines Glaubens. Und jetzt wollen wir uns einfach noch einmal verdeutlichen, was heißt Glaube. Das ist nicht nur so ein bisschen für Wahrheiten. Ich habe dieses chinesische Schriftzeichen extra, weil mir das einfach das Ganze so plausibel macht. Ich erkläre es gerade ein wenig und dann werden wir den tieferen Grund und Boden dieses Glaubensfundamentes uns ein wenig vor Augen führen können. Die Chinesen haben, und zwar dieser rechte Kasten dort, dieser Kasten auf der linken Seite oben, ist das chinesische Wort für Glauben. Ich will gerade einmal das ein wenig auseinandernehmen. Und die Chinesen haben in ihren Zeichen mehrere Zeichen eingearbeitet. Jetzt nehmen wir einfach mal diese drei, wo schon Worte dabei steht, diese drei Striche. Der oberste Strich ist der Himmel, der unterste Strich ist die Erde und was dazwischen drin sind, sind Worte. Das habe ich auch hingeschrieben. Und diese Worte kommen auch aus irgendeinem Mund. Dieser Kasten darunter bedeutet Mund. Und jetzt ist die Frage natürlich, welcher Mund? Es ist der Mund eines anderen, aus dem diese Worte kommen. Und jetzt nehmen wir den linken Teil dieses chinesischen Schriftzeichens, nehmen den ganz linken Haken hier, der so ein bisschen wie so ein Komma und noch was drüber ist, ausschaut. Wir nennen, das ist das Wort für Mann oder Mensch. Und wenn ich jetzt mit diesem Mann oder Menschen etwas mache, dann kommt ihr auf das Gesamte. Ich nehme einfach einen Stuhl, den ich hier hingezeichnet habe. Und dieser kleine Haken könnte man so deuten, da stützt sich einer mit allem, was er hat, auf die Worte aus dem Munde eines anderen. Und das ist eigentlich jetzt, wenn ich es so in diesem langen Satz sage, genau das, was dieses chinesische Schriftzeichen bedeutet. Das bedeutet Glaube. Ich stütze mich mit meinem ganzen Dasein auf die Worte aus dem Munde eines anderen. Das heißt Glaube. Und dann wird es auch griffig. Jetzt ist es natürlich die Frage, welche Worte, ja, sind hier gemeint? Natürlich die Worte aus dem Munde Jesu. Ich kann es natürlich auch anders deuten, wenn ich in einen Bus einsteige, ich kaufe ein Ticket, dann stütze ich mich mit allem, was ich habe, auf die Kunst des Fahrers, dass er mich sicher nach Hause oder wo auch immer hinbringt. Da vertraue ich auch. Wäre genauso ein profanes Beispiel. Und genau das hat jetzt das Leben dieses Henochs ausgemacht. Er hat es gewagt, bei all dieser ganzen Gottlosigkeit, die um ihn herum war, sich auf das einzulassen, sich auf das zu stützen, was dieser Gott gesagt hat. Und dann heißt es, er wandelte mit Gott, ja, wie sieht es aus? Wenn jemand mit Gott wandelt, den können wir ja schlecht an der Hand nehmen. Er ist ja auch für uns nicht sichtbar. Es muss einige Kriterien geben, um das uns zu verdeutlichen. Es bedeutet, dass sie in die gleiche Richtung gegangen sind. Wenn man miteinander geht, wenn ich mit meiner Frau um den Krempelsee gehe, nun, dann wird sie nicht in die eine Richtung rumlaufen und ich in der anderen. Da würde ich sagen, dann gehen wir nicht spazieren, sondern gehst du da und ich gehe da. Sondern wir gehen in einer Richtung zusammen. Ja, und was noch? Es ist die Übereinstimmung da. Wir gehen gleich schnell. Ich renne nicht voraus, ja, und sage auch nicht, du gehst auf der rechten und ich gehe auf der linken Seite, sondern wir gehen gemeinsam in eine Richtung. Das setzt aber auch gegenseitiges Vertrauen voraus, Und dieses Schritthalten, das Bild der Ehe ist hier eigentlich auch ganz angebracht und passend. In welche Richtung geht Gott jetzt und geht Henoch? Es gibt nur eine Richtung, die Gott eingeschlagen hat. Das ist die Richtung der Liebe. Was Gott tut, ist immer kompromisslose Feindschaft gegen die Sünde, die uns ruiniert. Und das macht er aus Liebe zu uns. Nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus Liebe zu uns. Der Kampf des liebenden Gottes gegen den Mörder von Anfang an. Und in diesem Kampf stellt sich dieser Henoch auf die Seite Gottes und sagt, was Gott hasst, hasse ich auch. Was er liebt, liebe ich auch. Und wenn wir jetzt im Judasbrief ganz wenig schnell reinschauen, da wird uns etwas deutlich, was dieses mit Gott wandeln ausmacht. Vor der Offenbarung, wer es noch aufschlagen möchte, dann lese ich es vor. Im Judasbrief, da heißt es dann Vers 14, es hat aber auch von diesem Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt mit den Worten, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen 10.000, um Gericht zu halten über die Gottlosen, zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen der harten Worte, welche die gottlosen Sünder gegen ihn, gegen Gott, geredet haben. Das ist eine knallharte Bußpredigt. Merken wir das? Und jetzt wird uns ein Stück weit noch etwas deutlich. Merken wir diese zwei Zeugen wieder, der Henoch mit der Gerichtspredigt an sein Volk. Und dann kommt der Noah, der Tröster, mit der Botschaft der Gnade. Deutlicher kann man es gar nicht zeigen. Diese zwei Galionsfiguren, will ich mal sagen, die Gott in der vorsintflutlichen Zeit eingesetzt hat, um dem ganzen Geschlecht vorsintflutlich zu verdeutlichen. Ihr lieben Leute, wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt das Gericht und es ist gekommen. Und Gott hat lange Zeit Geduld gehabt, 120 Jahre, wenn man so berechnet. Noah hat so lange gebaut und so lange war das Gnadenangebot auch da. Zwei Voraussetzungen, die ich gefunden habe. Einmal das Einverständnis, die Richtung mit Gott setzt immer Einverständnis voraus. Auf seine Stimme hören, seinen Willen suchen, ein Ja zu haben für seine Wege. Und das hat Henoch 300 Jahre lang durchgehalten. Und er hat auch nicht gemeckert, wenn es vielleicht andere Wege ging, als er sich gerade so gedacht hat. Kleines Beispiel, Christa von Fieban, wer die Biografie mal liest, wird es dort lesen können. Sie hat gehofft, im Zweiten Weltkrieg waren sie in der Dannegerstraße in Stuttgart, hatten sie ihr großes Zentrum. Und man sah schon ab hier im Ende 44, der Krieg wird vorbeigehen. Und sie haben gehofft, Herr, schenkst, dass wir heil durchkommen. Im Januar, Ende Januar 45, ein Volltreffer bei einem Bombenangriff. Und das gesamte Eidlinger Zentrum lag in Asche. Und jetzt stand sie, wird da berichtet, mit ihren Schwestern, Christa von Fieban war schon blind zu der Zeit, vor diesen rauchenden Trümmern, ihre gesamte Bibliothek, alles weg. Und dann sagt sie diesen Satz, ich kann nicht anders als Gott vertrauen. Denn wenn Gott das Gute nimmt, dann nur deswegen, um das Beste zu geben. Was für ein Satz. Im Angesicht dieser völligen Zerstörung alles dessen, was sie gehabt haben. Und das Ungeheuerliche ist, sie kriegen dann Land in Eidlingen, ich weiß nicht, ob geschenkt oder sie konnten es kaufen. Also jedenfalls, wo Gott dann dieses Neue, was diese Christa schon in diesen Worten ausgedrückt hat, von Gott schon vorbereitet ist, dass sie dort dann ein ganz anderes, ein viel größeres Werk tun können. So wie Gott das Einverständnis. In diesen Sätzen wird mir das so deutlich. Wenn du das Gute nimmst, dann nur deswegen, weil du das Beste geben willst. Boah, ist das ein Satz. Ein zweites gegenseitiges Vertrauen ist nötig. Henoch vertraute Gott und auch Gott vertraute, wir sahen es bei Abraham schon nicht, dass wir gesehen haben, dass das vielleicht bei Abraham und der Opferung so war, dass Gott eigentlich diesem Abraham sein Herz geöffnet hat. Und hier auch wieder. Beide, es ist ein Miteinander. Ja? Es er, Gott selber offenbart dem Henoch, was er tun will. Und dem Noah natürlich auch. Die beiden waren hier letztendlich miteinander auf dieser Schiene. Ja, und dann hat dieser Henoch eine Gerichtsbotschaft. Und die Frage ist natürlich, wie sieht auch unser Zeugnis aus? Wir können nicht immer nur von der Liebe Gottes reden. Wir müssen auch manchmal deutlich sagen, du, es hat Konsequenzen, wenn dein Weg so weitergeht. Zeugnis heißt aber auch, dass wir berichten, anderen auch mitteilen, was habe ich denn mit Jesus alles erlebt? Ja, ist eine ganz wichtige Sache. Und einem Muslim gegenüber kann man nicht von Jesus reden. Da drehen sie durch und auch gar nicht schimpfen oder sonst irgendwas. Auch nicht über Koran oder sonst irgendwie in die Diskussion gehen. Das endet alles in der Sackgasse. Aber wo sie aufmerken ist, was habe ich mit Jesus erlebt? Wie hat er meine Schuld weggenommen? Wo habe ich mein Leben aufräumen können? Und wo ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, in mein Herz eingezogen? Das lässt sie aufhören. Und das ist ein kräftiges Zeugnis. Luther sagt hier noch einmal einen Satz dazu. In Henoch ist ein sonderlicher Trotz des Heiligen Geistes und ein vortrefflicher guter Mut gewesen, dass er sich mit dem höchsten Vertrauen und Kühnheit vor den anderen Patriarchen wider des Satans und der Kainiten Kirche da reingelegt hat. Denn gottesfürchtig wandeln heißt nicht in eine Wüste laufen oder sich in einen Winkel verstecken, sondern hervortreten nach seinem Beruf und sich legen wieder die Ungerechtigkeit des Satans in der Welt. Ich denke, mehr brauche ich nicht sagen. Das sagt alles. Ein drittes noch, Henoch blickt zum Himmel auf. Gott vollendet seinen Lauf. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, Hebräer 11, Vers 5, er hat das Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. Ja, er hat in einer dunklen Zeit gelebt, auch wie wir. Er hat vielleicht gesehen, wo überall Gewalt war und Exzesse waren. Man hat, wie es der Herr selber sagt, gefeiert und gehochzeitet, alles gemacht, aber bloß nicht den El, den Gott, den Allmächtigen, geehrt. Böse Zeiten. Und dort war er in einem beständigen Kampf, dass vielleicht sogar die Welt gesagt hat, du, den frommen Mann, den musst du in Ruhe lassen, den kannst du gar nicht einladen, der verdirbt die ganze Hochzeitsgesellschaft. Ja, das geht nicht. Solches Zeugnis in der Bedrängnis, in allen Arbeiten und Sorgen, Kämpfen und Anfechtungen, das erquickt uns auch im Angesicht unseres Kreuzes. Dieser Mann hat nicht klein beigegeben. Und dann wird uns erzählt, dass er den Tod nicht sah. Gott hat ihn weggenommen. Und auch uns wird unser Herr Jesus in die ewige Herrlichkeit holen. So wird er dranbleiben. Es gibt auch Müdigkeit. Je länger die Last ist, desto schwerer ist die Last zu tragen. Das ist einfach so. Aber wir können gewiss sein, unser Herr Jesus wird uns da auch helfen, dass wir dann ankommen. Es ist nicht unser Rollen und Laufen und Ringen. Er bringt uns nach Hause. Und jetzt sehen wir noch einmal drei Dinge. Und zwar, Henoch ist vor dem Gesetz weggenommen worden. Elia ist unter dem Gesetz weggenommen worden. Jesus ist nach dem Gesetz weggenommen worden. Ja, und ward nicht mehr gesehen. Und das ist auch für uns deutlich. Die Gemeinde wird genauso weggenommen. Ja, die Zeiten richten sich langsam darauf ein. Und wir werden einfach jetzt nicht, wie soll ich sagen, bloß mit erhobenem Haupt und nach oben gucken. Dann sehen wir die Erdlöcher nicht, durch die wir durchstolpern und fallen. Sondern wir werden schauen, ja, wo sind die Aufträge, bis du kommst. Und Luther sagt nicht, wenn Jesus morgen wiederkommen würde, oh, ich täte heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Den machen wir noch richtig rein. Und so ist das auch richtig. Wir haben mit der Himmelfahrt Henochs das erste Wunder. Und mit der Entrückung der Gemeinde werden wir das letzte Wunder haben. Das ist also so. Oh, ihr seht, ich habe noch eine ganze Menge, aber ich schaue schon wieder auf die Uhr. Also, was bedeutet 365 Jahre? Nicht, dass da klingelt bei uns ja gleich, ja, 365 Tage im Jahr. Und genau das ist auch vielleicht hiermit gemeint. Der Henoch ist 365 Jahre, sprich 365 für uns Tage im Jahr, mit Gott gewandelt. Lasst uns doch auch das ganze Jahr und nicht nur irgendwie so ein bisschen halb oder dass wir uns sonntags dann so ein bisschen fromm markieren, ja, sondern dass wir 365 Tage im Jahr letztendlich mit Jesus gehen und ihm dienen. Die große Frage ist natürlich, woher weißt du so genau, Thomas, dann schließlich auch, dass wir entrückt werden, dass das hundertprozentig, dass Jesus wiederkommt. Die moderne Theologie tut das als Märchen ab. Woher weißt du das? Ganz einfach. Du brauchst nur auf Israel gucken. Israel ist immer der Zeiger der Weltgeschichte. Und was sich auf Israel und auf Christus alles weissagend, wortwörtlich erfüllt hat, kein Mensch hätte gedacht, obwohl die Kirchenväter des 19. Jahrhunderts teilweise das ansprechen und sagen, Gott wird mit Israel wieder weitermachen. Es gibt aber andere, die sagen, nein, Israel ist zur Seite gesetzt, die Gemeinde ist jetzt der Heilsträger. Das sind wir jetzt, aber Israel wird wieder eingesetzt. Und dann fängt 1850, 60, 70 die zionistische Bewegung an mit Herzl. Och, man hat gedacht, ja gut, okay, dann hat Rothschild und Rockefeller, die sind ja alle Magnaten hier, Riesengeldgeber im jüdischen Bereich, selber Jude, angefangen dort Sumpfland von den Arabern zu kaufen. Die haben gesagt, wenn die Sumpfland haben wollen, wir fangen nichts damit an, dann dürfen sie es doch gerne machen, zu Höchstpreisen. Und dann haben wir dieses Desaster 45. Und nur über diesen Weg von Auschwitz war die Weltgemeinschaft auf einmal so, ja, wie soll ich sagen, sensibel geworden, dass sie gesagt haben, Israel muss wieder ein Land haben. Man hat ihnen in Äthiopien Büste angeboten und gesagt, nein, 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 das Land unserer Väter ist Israel. Dort sind wir. Und wie sich das alles so eingerichtet hat, ja, 48, 14.05., dass der Staat Israel wieder ausgerufen wurde. Und gleich eine Woche später gibt es den riesen Aufschrei der arabischen Welt, hat es Gott gar nicht, die müssen wieder weg. Und wie hat sich Gott letztendlich da dazugestellt? Kein Mensch hätte den Pfifferling gegeben und gedacht, Israel wieder mal im Land. Und so wie sich das erfüllt hat, so wie sich das alles auf Jesus hin wortwörtlich teilweise erfüllt hat, so wird es sich doch auch dann für uns in der Zukunft ganz deutlich das Wort erfüllen. Er wird seine Leute zu sich holen, da brauchen wir gar nicht nervös werden. Und all die Kämpfe, die wir haben, all die Zweifel und Nöte und untendurch Bewegungen, die wir mitmachen müssen, sind doch nur dazu da, dass wir geläutert werden, auf diesen einen Tag hin, dass Jesus uns holt. Ob wir durch den Tod noch durch müssen oder ob wir dann zu ihm hin, das ist seine Sache, da brauchen wir nicht spekulieren. Da gab es genügend Leute, die gerechnet haben. Ich habe da noch einige, aber ich denke, das reicht heute. Ja. Also dieser Henoch als ein leuchtendes Glaubensbeispiel, der Stand gehalten hat und er wurde weggenommen, weil er Gott gefiel. Amen.